Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Erich Hartmann, der erfolgreichste Jagdflieger aller Zeiten. Sein Name steht für Rekorde, Tapferkeit und unvergleichliche Flugkunst. Als der erfolgreichste Jagdflieger aller Zeiten hat Erich Hartmann nicht nur den Himmel erobert, sondern auch die Geschichte der Luftkriegsführung geprägt. Seine außergewöhnlichen fliegerischen Fähigkeiten und seine taktische Brillanz machten ihn zu einer Legende in der Geschichte der Luftfahrt. Er wurde für seine Tapferkeit und seinen Einsatz mehrfach ausgezeichnet und prägte die Luftkriegsstatistik seiner Zeit maßgeblich. In über 352 bestätigten Luftsiegen forderten seine Manöver aber auch zahlreiche Opfer. Seine Geschichte wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erzählen.
Erich Alfred Hartmann wurde am 19. April 1922 als ältester Sohn von Alfred und Elisabeth Hartmann in Weissach im Landkreis Böblingen geboren. Der Vater war Landarzt, die Mutter als eine der ersten weiblichen Gleitflugzeugpilotinnen im sportlichen Bereich tätig und zudem im Besitz eines eigenen Motorflugzeuges. Von 1924 bis 1927 zog die Familie aus der von der Inflation geplagten Weimarer Republik nach Changsha in China um, wo der Vater als Arzt praktizierte. 1928 schließlich kehrten die Hartmanns aufgrund ziviler Unruhen in China nach Deutschland zurück, wo Erich zunächst eine Volksschule in Weil und anschließend ein Gymnasium in Böblingen besuchte. Als Schüler zeichnete sich Hartmann durch Offenheit, Direktheit und die Ablehnung formaler Zwänge aus. Von seiner Mutter angesteckt, zeigte Erich schnell eine große Passion für das Fliegen und wurde dabei auch von ihr im Segelfliegen unterrichtet. 1937 dann wurde er Segelfluglehrer in der Flieger-Hitlerjugend und war außerdem ab 1936 für ein Jahr in der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt in Rottweil eingeschrieben, wechselte jedoch von dieser durch die Nazis sehr stark geprägten Schule mit ihren starren Formalia 1937 zu einem Gymnasium in Korntal, wo er 1940 schließlich auch sein Abitur absolvieren und seine zukünftige Frau Ursula Petsch kennenlernen sollte. Ich mache eine persönliche Anmerkung. Mein Vater, der war am selben Gymnasium in Korntal, hat auch dort Abitur gemacht, allerdings einige Jahre später. Und der Flieger Hartmann war dort auch dann im Krieg und hat die Jungen begeistert für die Fliegerei und natürlich auch für die Jagdfliegerei. Und mein Vater wollte daraufhin auch Jagdflieger werden, konnte das aber glücklicherweise nicht, weil der Krieg vorher zu Ende war und er auch von den Augen her da nicht gut genug gewesen wäre. Also das hier eine persönliche Anmerkung. Insofern ist mir das Schicksal speziell dieses Fliegers vertraut. In der Zwischenzeit erwarb Erich von 1937 bis 1939 seine ersten Segelflugscheine A, B und C sowie eine Motorfluglizenz und meldete sich 1940 noch vor der offiziellen Erteilung des Reifevermerks freiwillig als Offiziersanwärter beim Heer, wo er 1941 zur Luftwaffe wechselte. In diesem Rahmen ist wichtig zu erwähnen, dass keiner der Hartmanns mit dem Nazi-Regime sympathisierte, Erich sich aber in der Pflicht sah, seinem Land zu dienen, so wie das damals vielen ging. Hartmann wurde nun in diversen Ausbildungsstätten der Luftwaffe ausgebildet, unter anderem in Neukuren und Berlin-Gartow. Als Soldat wurde Hartmann als kameradschaftlich, ehrlich und jungenhaft salopp wahrgenommen. Schnell wurde außerdem klar, dass Hartmann ein besonderes Talent für das Fliegen besaß. Er galt schon bei den ersten Übungen als ausgenommen instinktsicher und begnadet. In Zerbst wurde Hartmann weiter ausgebildet und hier widerfuhr ihm auch ein Ereignis, das seine zukünftige Flugweise maßgeblich prägen sollte. Unerlaubterweise vollführte Erich Hartmann in dieser Zeit nämlich einige akrobatische Kunststücke über einem Feld in Zerbst, woraufhin er gerügt und für eine Woche vom Fliegen ausgeschlossen wurde. Daraufhin trat einer seiner Kameraden eine ursprünglich Hartmann angedachte Mission an, welche durch einen Maschinenschaden jedoch scheiterte. Der Pilot starb sofort. Hartmann war von dem Erlebnis nachdrücklich verändert.
Oktober 1942. Der im März zum Leutnant beförderte Hartmann wurde an die Ostfront in den Kaukasus verlegt, wo er in der 7. Staffel des Jagdgeschwaders 52 Edmund Rossmann zugeteilt war. Hartmanns erster Flug ging jedoch gewaltig schief. Er löste sich unerlaubterweise aus der Rotte, verlor die Orientierung und vollführte schließlich eine durch leere Treibstofftanks herbeigeführte Bruchlandung, bei der er seine Maschine komplett zerstörte. Von da an wurde er dem erfahrenen Piloten Walter Krupinski zugewiesen, der Hartmann aufgrund seines jungenhaften Aussehens den Spitznamen Bubi erteilte. Den sollte er ein Leben lang behalten. Am 5. November 1942 konnte Hartmann seinen ersten Luftsieg verzeichnen, bei dem er mit seiner ikonischen Messerschmitt Bf 109 eine russische IL-2 abschoss, dabei jedoch auch selbst von den Wrackteilen getroffen wurde und sich gezwungen sah, notzulanden. Hartmann wurde im Oktober 1942 außerdem Flugzeugführer der 7. Staffel des Jagdgeschwaders 52 und sein außergewöhnliches Talent zeigte sich im Laufe der nächsten 2,5 Jahre immer mehr. Hartmanns Erfolgskonzept lag dabei vor allem darin, sich seinem Gegner stets von hinten und mit der Sonne im Rücken auf ca. 50 Meter zu nähern und dann mit aller Kraft zu schießen, um Munition zu sparen und das Risiko einer Verfehlung zu minimieren. Mit dieser Technik gelang es ihm, teils 6 bis 10 feindliche Flieger am Tag abzuschießen, wobei er Berichten zufolge stets auch das Leben seiner Kameraden priorisierte. 1944 heiratete Erich Hartmann seine Jugendliebe Ursula Pitsch, mit der er 2 Kinder bekommen soll. Bereits am 29. Oktober 1943 hatte Hartmann anlässlich seines 148. Luftsieges das Ritterkreuz erhalten. Am 2. März 1944 folgt für den 200. Luftsieg dann das Eichenlaub. Am 1. Juli 1944 wurde er weiter zum Oberleutnant befördert und erhielt 3 Tage später die Schwerter zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, da er innerhalb von 4 Wochen 78 russische Flugzeuge abgeschossen hatte. Am 23. August 1944 besiegte er 8 Gegner, am Tag darauf 11, was ihn jetzt auf insgesamt 301 Luftsiege brachte. Dabei hatte er selbst das Glück, nie schwer verwundet zu werden und scheute auch nicht vor den organisatorischen Aufwänden, die die Führung des Verbandes mit sich brachte. Seit Oktober 1944 war Hartmann nämlich zusätzlich zum Staffelkapitän der 6. Staffel des JG 52 ernannt worden. Dabei zeigte er trotz dieser organisatorischen Kompetenzen des Öfteren seine sture und direkte Seite und ließ seine Gegenüber, wie auch schon in der schulischen Ausbildung, spüren, wie wenig er von vermeintlich unnützen Formalia hielt. Ein Beispiel hierfür ist der 25. August. An diesem Tag wurde ihm das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten verliehen, oder sollte es zumindest. Dabei wurde er aufgrund des im Sommer verübten Anschlages auf Hitler gebeten, unbewaffnet zur Verleihung und dem anschließenden Essen zu erscheinen. Hartmann lehnte dies jedoch ab, konterte mit einer Argumentation über mangelndes Vertrauen in die Frontoffiziere und drohte die Auszeichnung nicht anzunehmen. Und tatsächlich, er durfte bewaffnet zur Verleihung und dem Essen erscheinen. Schon bald brach er mit seinen Luftsiegen sämtliche Rekorde und positionierte sich mit seiner Quote um Längen vor seinen Kameraden Gerhard Barkhorn mit 301 und Günter Rall mit 275 Abschüssen, sowie auch vor seinen russischen Gegnern Ian Kostup mit 62 und Ai Pokrishkin mit 59 Luftsiegen. Er übertrumpfte auch den erfolgreichsten amerikanischen Jagdflieger in Europa, Oberst Francis S. Gabreski, mit 28 Abschüssen und wurde 1943 zum Führer der 9. Staffel des Verbandes ernannt. Die 7. Staffel des Jagdgeschwaders 52 war zu diesem Zeitpunkt mit 1200 Abschüssen die mit Abstand erfolgreichste Staffel der Luftwaffe.
Interessant wäre sicher zu wissen, wie Hartmann zu den Widerstandskämpfern vom 1. Juli stand. Ich weiß nicht, ob er sich jemals dazu geäußert hat, aber wahrscheinlich war er so wie viele Frontoffiziere der Ansicht, dass man der Front in diesem Moment jetzt nicht in den Rücken fallen sollte. Am 1. September 1944 wurde Hartmann weiter zum Hauptmann und zwei Monate später zum Kommandeur der 1. Gruppe des Jagdgeschwaders 52 befördert. Am 1. März 1945 erhielt Erich Hartmann den Befehl, sich in Lechfeld zu melden, wo er auf die neuen Düsenjäger, die ME-262, umgeschult werden sollte. Nach diesem Lehrgang verlegte man ihn jedoch wieder zu seiner Jagdgruppe zurück, wo Hartmann seine altvertraute ME-109 fliegen durfte, die ihm offensichtlich lieber war, mit der er vertrauter war als mit dem neuen Düsenjäger. Sein letzter und damit 352. Abschuss gelang Hartmann kurz vor Kriegsende am 8. Mai 1945 über Brünn in der Tschechoslowakei, wo eine sowjetische Jakovlev Jak-9 abschoss. Obwohl Hartmann ahnen musste, dass der Krieg bald vorbei sein würde, ging es für ihn über den Wolken weiter. Kurz zuvor war er noch zum Major befördert worden. Insgesamt flog Hartmann 1456 Einsätze und erlitt 16 Bruchlandungen, die jedoch niemals feindbedingt waren, sondern durch Maschinenschäden oder Wracktreffer zustande kamen. Außerdem verlor er nie einen seiner Flügelmänner und wurde bei den feindlichen Fliegern schnell als der blonde Ritter oder auch der schwarze Teufel bekannt, da seine Messerschmitt Bf 109 mit den Zacken einer stilisierten schwarzen Tulpe angemalt war. Hartmann zählte inzwischen zahlreiche militärische Auszeichnungen, welche abgesehen von dem bereits erwähnten Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern wie folgt lauten. Er erhielt von 1942 bis 1945 unter weiteren Auszeichnungen etwa das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, die Frontflugspange in Bronze und Silber, die Frontflugspange in Gold, die Frontflugspange in Gold mit Anhänger, das Eiserne Kreuz erster Klasse, das Deutsche Kreuz in Gold, das auch nur selten verliehen wurde, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, das Eichenlaub zum Ritterkreuz, die Schwerter zum Eichenlaub des Ritterkreuzes, das Flugzeugführerabzeichen in Gold mit Brillanten sowie das ungarische Ritterkreuz. Hartmann war sicher ein sehr begabter Flieger und ein Spezialist auf seinem Gebiet. Er hat sich wohl wenig mit den politischen Verhältnissen beschäftigt, das wahrscheinlich bewusst ausgeblendet. Er war wahrscheinlich einer dieser Spezialisten, die sich eben nur auf ihr Fachgebiet konzentriert haben und von allem anderen so wenig wie möglich wissen wollten. Wie wir natürlich jetzt in der Rückschau wissen, war das falsch, aber so haben sich eben damals viele Militärs verhalten und versucht, einfach auf ihrem Fachgebiet das Beste zu machen und sich ansonsten rauszuhalten. Als die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 schließlich kapitulierte, widersetzte sich Hartmann den direkten Befehlen seines Vorgesetzten General Seydemann, welcher Hartmann die Entziehung vor den Sowjets durch eine schnelle Unterordnung vor den Engländern anordnete und verließ seine Truppe mit ihren rund 2000 zivilen Angehörigen nicht. Stattdessen begab er sich in die Hände der 90. US-Infanteriedivision, woraufhin er zwei Wochen später gemeinsam mit den anderen Gefangenen gemäß der Jalta-Vereinbarung an die Rote Armee ausgeliefert wurde. Dabei wurde er Zeuge brutalster Vergehen an den Frauen und Kindern der wehrlosen Kriegsgefangenen durch russische Soldaten und war von diesen Erlebnissen nachträglich traumatisiert. Also die Verbrechen der Wehrmacht sind dann natürlich eben auch auf die Deutschen und auf unschuldige Frauen und Kinder zurückgeschlagen, auf schreckliche Art und Weise. Und auch auf Erich Hartmann. Die folgende über 10 Jahre andauernde Kriegsgefangenschaft überstand Hartmann in eiserner Integrität zu sich selbst, wobei sicherlich nicht zuletzt der Gedanke an seine junge Frau einen Grund für sein Durchhaltevermögen darstellte. Hartmann fuhr fort, tapfer auf seine Rechte als Kriegsgefangener zu bestehen und distanzierte sich strikt von jeglichen Versuchen des sowjetischen Geheimdienstes, ihn durch körperliche und psychische Schikanen für deren Spionagezwecke zu gewinnen. Dadurch erduldete er unter anderem monatelange Einzelhaft in engen Bunkern und ging in den Hungerstreik. Zweimal wurde er gegen seinen Protest zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, wobei ihm im ersten Prozess vorgeworfen wurde, er habe aktiv an einem Angriff gegen die Sowjetunion teilgenommen. Über 300 sowjetische Flugzeuge vernichtet, die Produktion einer Brotfabrik durch Luftangriff beträchtlich reduziert und bei einem Angriff auf ein Dorf 780 Zivilisten durch Beschuss aus der Luft getötet. Daraufhin verteidigte Hartmann sich mit der Aussage, dass er bezogen auf die Flugzeuge nach seiner Soldatenpflicht gehandelt habe, jedoch niemals auf Zivilisten gezielt hätte und betonte auch, dass seine Munition für die Stützung dieses Vorwurfs überhaupt nicht ausgereicht hätte. Im zweiten Prozess wurde Hartmann aufgrund der Leitung eines pazifistischen Protestes der Gefangenen gegen das unfaire Verhalten einer bestimmten Lagerleitung verurteilt, wobei sich auch Zivilisten außerhalb des Gefangenenlagers durch Rufe am Protest beteiligten. Die Anklage gegen Hartmann lautete hier, dass er die Zivilbevölkerung gegen die Sowjetregierung aufgehetzt habe. Die Gefangenschaft formte Hartmann extrem, wenn sie ihn auch nicht ganz gebrochen hat. Dabei können besonders das jahrelange Gefühl des Eingesperrtseins, die ständige Beobachtung sowie das junge Alter Hartmanns als entscheidende psychische Faktoren für eine zukünftige suboptimal verlaufende emotionale Entwicklung genannt werden.
Schließlich gelang es Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955, Hartmann und die letzten deutschen Kriegsgefangenen im Zuge der Heimkehr der 10.000 aus Russland zurückzuholen und zu repatriieren. Der unter anderem in Arbeitslagern in Sibirien gefangen gehalten worden war, kehrte nun nach mehr als 10 Jahren Kriegsgefangenschaft zu seiner Frau zurück. Seinen im Krieg verstorbenen, nur 3 Jahre alt gewordenen Sohn hat er nie kennengelernt. Hartmann fühlte sich mit seinen mittlerweile 33 Jahren zu alt, um noch ein Studium zu beginnen und trat daher auf das leichte Drängen eines Freundes am 1. August 1956 im Zuge der Wiederbewaffnung der Bundeswehr bei, wo er für die Einschulung junger Piloten verantwortlich war, sowie beim Aufstellen neuer Einheiten mitwirkte. So ließ er sich weiter auf US-Kampfflugzeuge umschulen und leitete die Waffenschule der Luftwaffe 10 in Oldenburg. Im Anschluss durchlief Hartmann die Ausbildung zum Düsenjägerpiloten und wurde mit der Aufstellung des 1. deutschen Düsenjagdgeschwaders JG 71 Richthofen betraut. Im Jahr 1957 kam das 2. Kind von Erich Hartmann, Tochter Ursula, zur Welt. 1960 schließlich wurde Hartmann zum Kommodore des JG 71 ernannt und der Aufbau des neuartigen Geschwaders gelang ihm trotz einiger Schwierigkeiten, zum Beispiel fehlende reguläre Offiziersausbildung sowie das lange Abgeschnittensein von der politisch-publizistischen Entwicklung in Deutschland, in Rekordzeit. Auch Oberstleutnant durfte sich Hartmann ab 1960 nennen. Doch trotz seiner hohen Ränge eckte er mit seiner direkten Art in seinem Fokus auf unbedingte Einsatzeffektivität immer wieder an. Diese Spannungen Hartmanns in der Bundeswehr gipfelten in seiner offenen Kritik an der Beschaffung der Düsenjäger Lockheed F-104 Starfighter, die er als ungeeignet für den Einsatz empfand.
Damit hatte Hartmann allerdings voll und ganz recht. Der damalige Verteidigungsminister Strauß hat diese Starfighter geordert und sie wurden dann eben nicht als Jäger, sondern als Jagdbomber eingesetzt, wofür sie völlig ungeeignet waren. Und es kamen auf diesen Starfightern über 100 Piloten zum Absturz. Und es gibt bis heute hartnäckige Gerüchte darüber, dass Strauß von der Firma Lockheed also umfangreiche Zahlungen dafür erhalten hat, dass er dieses völlig ungeeignete Flugzeug angeschafft hat. Also muss man sagen, dass Hartmann hier mit seiner direkten Art absolut recht hatte und sich aber dagegen die Politik leider nicht durchsetzen konnte.
Sein Vorgesetzter Günter Rall sah das jedoch anders und widersprach Hartmann. Dennoch hörte Hartmann mit der Kritik nicht auf, sondern positionierte sich eher noch kritischer gegenüber seinen Vorgesetzten. Nicht zuletzt aufgrund dieser abweisenden Haltung gegenüber den militärischen Strukturen und Entscheidungen erfolgte 1962 seine Versetzung in das Luftwaffenamt zur Bewertung fliegerischer Leistungen bei NATO-Übungen Und obwohl er 1967 zum Oberst befördert wurde, resignierte er aufgrund der vorherigen Spannungen und einer gehäuften Unfallserie mit den von ihm kritisierten Jets und trat als Folge 1970 freiwillig und vorzeitig aus der Bundeswehr aus. Bis zu seinem Tod 1993 war Hartmann daraufhin als Fluglehrer in einer privaten Flugsportschule sowie im Gemeinderat seiner Heimatgemeinde tätig. Er starb am 20. September 1993 in Weil im Schönbuch und wurde im In- und Ausland viel betrauert. Im Januar 1977 erfolgte durch die Hauptmilitärstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation eine nachträgliche, vollständige Rehabilitierung bezüglich der Hartmann vorgeworfenen Kriegsverbrechen, in dem eine zu Unrecht vollzogene Verurteilung festgestellt wurde.
Abschließend lässt sich sagen, dass Hartmann sicher ein ungewöhnlich begabter Flieger war, der in sehr jungen Jahren große militärische Erfolge gefeiert hat, ohne sich damals sicher allzu viel Gedanken über die gigantischen Kriegsverbrechen der Nazis zu machen. Dafür fehlt ihm wahrscheinlich auch der Überblick und das hat er wahrscheinlich auch von sich weggeschoben. Sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht die Erfolge haben können, die er hatte. Und der natürlich dann teuer bezahlt hat mit 10 Jahren russischer Kriegsgefangenschaft und es hätte ja auch noch viel übler ausgehen können mit 25 Jahren Arbeitslager. Er ist ja dann wenigstens nach 10 Jahren wieder nach Hause gekommen. Und es ist dann interessant, dass er sich eben später in der Bundeswehr nicht gut zurechtgefunden hat, dass er mit seiner direkten Art immer wieder angeeckt ist, dass er offensichtlich da nicht die nötigen Freiheiten hatte, die er hätte haben müssen, um weiterhin erfolgreich tätig zu sein. Und das ist dann natürlich auch irgendwie tragisch, dass er bereits 1970 aus der Bundeswehr ausgeschieden ist. Auch wieder wegen einem Skandal, wo man ihm im Nachhinein voll und ganz recht geben muss. Diese ganze Anschaffung der Starfighter ist einer der größten Beschaffungsskandale unter sehr vielen Beschaffungsskandalen innerhalb der Bundeswehr, die es gibt. Und ja, ich denke, die Bundeswehr hätte damals gut dran getan, Leute wie Hartmann zu fördern und würde auch heute gut dran tun, kritische Stimmen zu fördern, anstatt wirklich von einem Beschaffungsskandal in den nächsten zu rauschen. Und wie wir ja mittlerweile alle wissen, ist die Bundeswehr nicht zuletzt deswegen in einem äußerst desolaten Zustand.
Das war Folge 208 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ich hab doch gesagt, ich bin ein Arschloch.
Da hatte sie allerdings recht. Wer?
Du kennst ihn nicht. Er ist Pilot.
So ein Streifenkapitän bei der Lufthansa? Ihre Hände hoben sich hilflos.
Er ist noch in der Ausbildung. Nick, ich weiß.
Woher kannte sie den? Wahrscheinlich hatte sie ihn getroffen, als sie das letzte Mal nach Finnland geflogen war, um die Wolle für meinen Geburtstagspullover abzuholen. War auch egal. Ist doch cool. Kannst du günstig Urlaub machen. Sowas wie Schwefelgeruch stand zwischen uns in der Luft.
Als ich ihm gesagt habe, dass ich eine Therapie mache, hat er Schluss gemacht. Per WhatsApp. Wenn ich gesund bin, darf ich mich wieder melden. Er will sich da nichts verbauen.
Du hättest wirklich erst mal rund um die Welt fliegen sollen. Ich wollte noch mehr sagen, sie anbrüllen, aber in mir ballte sich alles zu einem Klumpen zusammen und ich brachte kein Wort heraus.
Na, neugierig geworden? Das war ein Ausschnitt aus dem neuesten Buch des Primero Verlags, Die Mur checkt's nicht. Dieser Coming-of-Age-Roman begleitet den Teenager Nick auf seinem Weg zum Abitur und dem Erwachsenwerden. Dort liegen aber unter anderem die Steine Herzschmerz, Fußballchaos und komplizierte Familienbeziehungen im Weg. Mehr Infos findet ihr auf www.primeroverlag.de. Und auch wenn Coming of Age nicht so euer Genre ist, findet ihr auf unserer Website ein anderes, breit gefächertes Bücherangebot, bei dem garantiert für jede und jeden etwas dabei ist. Aber in jedem Fall wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast und freuen uns immer über Themenvorschläge und Anregungen an primero@primeroverlag.de. Oder bei Instagram. Liebe Grüße und bis nächste Woche.